So, hello, hello und damit Servus an alle College-Football-Fans da draußen in Deutschland und natürlich auch auf der ganzen Welt, alle, die zuhören. Habe ja auch mittlerweile dann doch schon die eine oder andere internationale Hörer-Community, habe ich gesehen. Dementsprechend, ja, hier bin ich wieder und an der Stelle erstmal logischerweise sorry, dass ich euch jetzt auch so hart, so lange hab warten lassen, aber ich habe bewusst die Zeit jetzt auch mal so genutzt. Ich habe wieder selber natürlich Football gespielt, hatte eine eigene Football-Season, die jetzt halt zu Ende gegangen ist und habe dann auch bewusst gesagt, okay, da konzentriere ich mich jetzt wirklich nur auf den Sport und starte dann, sobald das vorbei ist, logischerweise wieder mit meinem Podcast, gerade auch im Hinblick, ne, in 2 Wochen geht es schon los, sozusagen der erste Spieltag der neuen College-Football-Season. Und ja, ohne jetzt auch lang um den heißen Brei zu reden, starten wir einfach gleich rein, hätte ich gesagt. Und gucken uns mal so ein bisschen an, ja, wieso, was so ein bisschen passiert ist, vielleicht auch in der Zwischenzeit, wie sich so ein bisschen die Teams aufgestellt haben, was so die Teams sind, die auf jeden Fall dieses Jahr wieder ganz oben mitspielen werden und auch möchten. Und ja. Ich würde auch sagen, wir starten gleich rein und schauen uns einfach schon mal das aktuelle College Football Ranking an. Was ist, ihr wisst ja selber, nach jedem Spieltag ändert sich ja das sogenannte, wie soll ich sagen, College Football Ranking, ne? Dieser AP Poll 25 nennt sich das Ganze ja, ändert sich natürlich jedes Mal, wenn beispielsweise irgendwie irgendein, ja, großes Team, ein geranktes Team gegen ein ungeranktes Team verliert oder natürlich auch, wenn gerankte Teams gegen gerankte Teams zusammenspielen, dann kann es plötzlich sein, dass ein Team, was jetzt gerade zum Beispiel in den Top 10 ist, dann einfach rausrutscht und vielleicht gar nicht mehr in den Top 25 ist. Und deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen immer interessant, wie jetzt die aktuellen Experten ja, die Teams einschätzen. Und dementsprechend würde ich mit euch gerne einfach mal kurz die Top 10 durchgehen. An Numero Uno steht Ohio State, an Numero 2 Oregon, an Numero 3 Georgia, an Numero 4 die Texas Longhorns, Nummer 5 ist Notre Dame, Nummer 6 sind die Indiana Hoosiers, die ja letztes Jahr, beziehungsweise ja jetzt hat erst im Ende Januar, den College Football Championship gewonnen haben. Ne? Viele wissen, es war ja absolutes Sensationsteam. Kurt Cignetti, was der jetzt die letzten 2, 3 Jahre da aufgebaut hat, absoluter Wahnsinn. Und ja, somit steht Indiana jetzt aktuell nur auf Nummer 6. Wie kann das sein, fragen sich jetzt vielleicht viele. Naja, die Experten nehmen natürlich nicht nur die vergangene Saison, sag ich mal, als Grundlage, sondern schauen sich natürlich auch an, okay, was ist so ein bisschen im Transferportal passiert? Sind vielleicht Spieler gewechselt zu anderen Teams? Ist dadurch vielleicht das Team besser geworden? Waren die Recruiting Classes dieses Jahr besonders gut bei einem Team? Das heißt, hat ein Team besonders gut rekrutiert und besonders viele Four-Five- oder Freestars rekrutieren können, ne? Und das ändert natürlich dann auch so ein bisschen die Einschätzung der Experten, wo sie das Team einordnen würden. Dementsprechend Indiana, zwar letztes Jahr, also ne, Championship gewonnen dieses Jahr, aber aktuell nicht auf Nummer 1, sondern auf Nummer 6 einzuordnen. Auf Nummer 7 haben wir dann Miami, Nummer 8 ist Texas A&M, Nummer 9 ist Oklahoma und Nummer 10 ist Ole Miss. Und was schon wieder sehr, sehr prägnant zum Ausdruck kommt, ist die Verteilung. Ne? Also ihr seht, mit Ohio State und Oregon und Indiana haben wir 3 Teams aus der Big Ten und mit Georgia, Texas A&M, Oklahoma und Ole Miss auf Nummer 10 haben wir, jetzt muss ich nochmal zusammenzählen, 5 Teams, die ja in der SEC spielen. Und es macht auch wieder klar, wie die Conferences dieses Jahr einzuordnen sind. SEC für mich auf jeden Fall auch die absolute Top-Conference, danach dich gefolgt natürlich von Big Ten, dem absoluten Powerhouse mittlerweile, wo sich SEC auch langsam natürlich warm anziehen muss, ne? Siehe Indiana, die ja eigentlich jetzt gar nicht so stark einzuordnen waren dieses Jahr, die ja trotzdem National Championship gewonnen haben. Und dann haben wir ja trotzdem in der Big Ten Teams wie Ohio State, die auch dieses Jahr auf jeden Fall für die das die Do-or-Die-Season ist, war es eigentlich schon letztes Jahr. Die wollten die College-Football-Meisterschaft gewinnen, haben es dann nicht geschafft. Jetzt müssen sie liefern. Das erwartet auch jeder Ohio State Buckeye von denen. Und dementsprechend ist natürlich der Druck da. Du hast Oregon, du hast Michigan und dann hast du Indiana, du hast Illinois, die da sehr, sehr schnell nachrücken. Und auch ein Washington und so weiter, ne? USC, UCLA, das sind alles Teams, die ja mittlerweile in der Big Ten spielen, die natürlich die Big Ten dadurch auch nochmal auf ein ganz neues Level gebracht haben. Und ich bin langsam gespannt, ob die SEC in den nächsten 5 oder 10 Jahren immer noch wirklich als die beste Conference im Land gehandelt wird oder ob die Big Ten nach und nach immer näher ranrückt und dann wird es ein wirklicher Showdown. Ne? Dementsprechend mal gespannt, dieses Jahr, vielleicht wird es ein SEC-Team, vielleicht wird es aber wieder ein Big Ten-Team. Ich weiß es nicht. Macht aber natürlich die ganze Sache interessant, wenn natürlich auch die anderen Conferences immer besser werden und eben nicht nur dann die SEC dasteht und sagt, ja, wir machen eigentlich die ganzen Championships nur unter uns aus, sondern auch die anderen Conferences immer mehr mitzureden hat. Und danach kommt eigentlich nur noch Alabama, natürlich auch absolutes SEC-Team. Und ja, den Rest werden wir dann einfach sehen, werde ich jetzt nicht alles aufzählen. Michigan ist aktuell nicht so wirklich gut gerankt auf Nummer 16. Trotzdem ist es natürlich ein absoluter Showdown, wenn Ohio State gegen Michigan spielt. Und das sind natürlich auch die Spiele, worauf es ankommt, ne? Wenn Ohio State da gleich reinsemmelt und gegen Michigan das Ding verlieren sollte, weil you never know, es ist ein Derby, eines der heißesten Derbys wahrscheinlich im ganzen Land. Das ist natürlich immer ein absoluter Showdown. Und ihr wisst selber, jede Niederlage kann dich ein Stück weit aus diesen Playoffs rausbringen. Und deswegen ist es gerade für die Top-Teams auch so super wichtig, nicht schon früh in der Season zu stolpern oder im besten Fall eigentlich gar nicht zu stolpern, weil man sich eigentlich von den Playoffs, gerade auch weil die Conferences so stark sind, nach 2, maximal 3 Niederlagen schon fast wieder verabschieden kann. Na? Unfassbar interessant, aber natürlich auch, ich bleib kurz hängen bei diesem Playoff-Format. Ich habe es auch schon letzte Season gesagt, dieses 12-Team-Playoff-Format ist unfassbar genial. Früher gab es ja nur quasi 2 Halbfinals, ein Finale. Das heißt, es waren einfach 4 Teams. Die besten 4 gerankten Teams zum Ende der Season waren dann halt quasi in den Playoffs. Mittlerweile sind es 12 Teams und eben auch Teams aus anderen Conferences haben dementsprechend die Chance nachzurücken. Dieses Jahr beispielsweise, und es zeigt auch die Klasse mittlerweile im College Football, dass wir eben nicht nur immer von der SEC und von der Big Ten reden müssen, sondern eben auch mal von der Big 12. Big 12 ist immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen der Fußabtreter, aber dadurch, dass auch dann Texas und also die Texas Longhorns und Oklahoma aus der Big 12 rausgegangen sind und zur SEC committed sind, wurde die Big 12 erstmal so, naja, sind jetzt nicht so gute Teams dabei. Ey, aber die schaffen es trotzdem. Ein BYU, ein Texas Tech, die auch einige NFL Draft Prospects so produzieren, die jetzt halt mittlerweile sich auch etabliert haben, ne? Und auch letztes Jahr etabliert haben. Dementsprechend machen die natürlich die Big 12 auch besser und es kommen auch andere Teams nachgerückt. Ein Kansas State, ein Utah und ein Oklahoma State sind auch Teams aus der Big 12, die man auf jeden Fall nicht unter den Tisch kehren sollte. Und das ist das, was für mich College Football ausmacht und das macht es auch einfach nur genial. Und last but not least will ich natürlich nicht vergessen, die ACC, Atlantic Coast Conference. Weniger Tiefe als jetzt natürlich die SEC oder die Big Ten, aber es sind trotzdem Teams dabei. Ich spreche hier zum Beispiel gerade von Miami. Die sind ja letztes Jahr im Finale gestanden. Miami für mich ein absolut geiles Team. Sehr, sehr starkes Team, die von der Stärke her meiner Meinung nach eigentlich gar nicht in der ACC so wirklich reinpassen, spielen aber natürlich, sage ich mal, aus ja, regionalen Gründen auch dort, ne? Weil die, es spricht ja für sich, Atlantic Coast Conference, Miami liegt halt am Atlantik und ist dementsprechend dem zuzuordnen. Aber auch diese Conference wird nach und nach wieder besser. Jetzt hatten Florida State und Clemson, das sind so zwei große Teams aus der ACC, so ein bisschen Probleme die letzten Jahre. Die wollen aber auch wieder völlig neu angreifen mit einem Rebuild. Gerade bei Clemson passiert gerade einiges. Dementsprechend auch Clemson vielleicht gar nicht mal so schlecht einzuordnen wie die letzten Jahre. Clemson natürlich ordentlich abgerutscht, weil einfach auch die letzte Season Katastrophe lief oder einfach nicht so gut lief, wie man sich es vorgestellt hat. Mittlerweile nur noch auf Platz 23 gerankt, aber ich kann davon ausgehen oder ich gehe auch davon aus, dass das sich auf jeden Fall auch ändern wird. Genauso wie in Florida State, die jetzt gerade aktuell nicht mal in der Top 25 unterwegs sind, die aber meiner Meinung nach auf jeden Fall unter Mike Norvell zu neuen Glanzzeiten kommen können, dass es vielleicht wieder so geht wie früher unter Jameis Winston und Co. Ne? Also Mike Norvell, der Head Coach, ist meiner Meinung nach einer der besseren Head Coaches auf jeden Fall im College Football. Und der wird da auch wieder aus Florida State ein Team machen, was wieder ganz vorne mitspielen wird. Ne? Und dementsprechend merkt ihr selber, es gibt eigentlich keine Conference, wo ich wirklich sage, okay, die ist jetzt halt, die muss man, kann man komplett vom Radar weglassen, sondern alle 4 Conferences haben absolute Berechtigung und haben auch die Chance, viele Teams in die Playoffs zu bekommen, gerade eben durch das 12-Team-Playoff-Format. Playoff-Format. Ja, und damit haben wir eigentlich schon so ein bisschen so ein Recap, ne? Also ihr wisst jetzt auch, wieso die Teams zuzuordnen sind. Jetzt würde ich für euch noch mal gern so ein paar Spieler in den Fokus nehmen, wo ich sage, oder natürlich auch die Experten sagen, boah, die könnte man mal sich angucken. Das sind schon auch Spieler, die nächstes Jahr dann im 2027er Draft relativ hoch gerankt werden und vielleicht auch wirklich hoch gepickt werden von den NFL-Teams. Und an Numero Uno steht eigentlich, ohne dass man da jetzt groß drüber streiten muss, Trinidad Chambliss ist der Quarterback von Mississippi, ist der Quarterback von Ole Miss, ne, der Universität von Mississippi. Die haben ja auch zwei Universitäten, aber es geht hier nicht um die Mississippi State, sondern es geht hier um die Ole Miss Rebels. Auf jeden Fall einer der Top-Anwärter, auch hoch gerankt zu werden für nächstes Jahr. Genauso ein Running Back, den ich tatsächlich schon live sehen durfte vor 2 Jahren, Justice Haynes, ist Running Back von Georgia Tech. Und es zeigt auch wieder so ein bisschen das Potenzial. Jetzt habe ich gerade 3, 4 Teams von ACC aufgezählt. Dabei habe ich noch nicht mal Georgia Tech aufzählen können, die auch immer wieder jetzt nicht wirklich die Chance haben, auch in die Playoffs zu kommen, aber die immer wieder sehr, sehr solide Saisons spielen. 2024 damals, ich habe zugeguckt, haben sie eben ja, das Ding gewonnen gegen na, Florida State, wo keiner damit gerechnet hat, wo ich damals dabei war, erstes Spiel der Saison gegen Florida State, wahnsinnig geiles Spiel gewesen. Und da hat auch schon Justice Haynes gespielt, ist ein sehr, sehr guter Running Back, ist ein Running Back, der irgendwie so ein bisschen beides kann. Der ist gar nicht so wirklich groß gewachsen, ist aber wirklich gut körperlich unterwegs. Ich glaube, der ist nur 5 feet 9 hoch, aber relativ stark und ist dadurch natürlich auch ja, unfassbar, eine unfassbare, wie soll ich sagen, eine unfassbare Waffe, die sehr, sehr viele Sachen spielen kann. Ne? Meistens hat man dann doch eher so Running Backs, die eher so die Bulldozer sind, die dann hauptsächlich so Inside Runs, ISOs und so weiter machen, und dann eher Running Backs, die so ein bisschen shiftier sind, die dann mal auch eher in Passing Games eingebunden werden, oder die dann auch eher mal diese Outside Runs machen. Und für mich ist Justice Haynes so ein kompletter Running Back. Der kann nämlich beides und ist in beiden, sag ich mal, Formaten auch sehr, sehr gut unterwegs, und dementsprechend bin ich auch gespannt, was der so bei Georgia Tech dieses Jahr leisten wird. Dann haben wir bei, dann haben wir noch Lance Hart, Offensive Tackle. Bin ich auch gespannt, wie er so spielen wird. Der ist aktuell bei den Kentucky Wildcats unterwegs. Ist für mich auch ein Spieler, der auf jeden Fall das Potenzial hat, eine Breakout-Season zu haben. Und er ist, oder er wird auf jeden Fall auch ein großer Part bei der Transformation von Kentucky spielen dieses Jahr. Er kommt von Tennessee, 6 Fuß 6, 325 Pfund schwer, ist ein solider Offensive Lineman, Offensive Tackle, also wirklich auch ein sehr, sehr großgewachsener Mensch, der auf jeden Fall ja, sehr, sehr großes Potenzial hat, auch einer der besten Offensive Liner dieses Jahr zu werden und dementsprechend natürlich dann auch hoch gepickt zu werden, vielleicht sogar ein Top-10-Pick zu werden nächstes Jahr im NFL-Draft. Dann ein Tight End, den man sich auch anschauen sollte, Lawson Lucky. Tight End von Georgia, ist ein richtig solider Tight End. Ich meine, Georgia, ihr wisst selber, hat in den letzten Jahren, würde ich sagen, sehr, sehr viele Talente, gerade auch auf der Tight End-Position, rausgebracht. Ein Brock Bowers, ein Washington und Co., die dort gespielt haben. Und viele gehen davon aus, dass er jetzt halt wirklich so der nächste große Tight End werden wird, vor allem dadurch, dass er sich letzte Saison, musste sich Lawson Lucky noch so ein bisschen die Spielzeit aufteilen mit Oscar Delp, der jetzt halt aber von den New Orleans Saints gedraftet worden ist und dementsprechend natürlich nicht mehr im Team spielt. Und dadurch wird natürlich Lawson Lucky für diese Saison auch eine ganz andere Rolle zuteil. Er wird der Nummer 1 Starting Tight End sein. Er ist quasi der Einzige auf seiner Position, mehr oder minder. Ne? Danach kommen halt die Backups, und dementsprechend wird er wahrscheinlich auch von seiner Activity ganz anders dastehen, als er es noch letzte Saison getan hat. Ja, und er ist einfach, ich finde, er hat auch so einen wirklich sehr, sehr guten Körperbau. Er ist nicht zu massiv, dass er quasi im Passing-Game eher ja, so ein bisschen rausgenommen wird und dafür ins Blocking-Game reingenommen wird, sondern er hat eine gute Statur, ist 6 Fuß 4 groß, wiegt 240 Pfund, ist sehr, sehr solider Passcatcher und ist auch ein unfassbar guter Roadrunner unter all den Receivern bei Georgia dementsprechend. Ich bin gespannt auf ihn und ja, habt auf jeden Fall ein Auge auf ihn. Dann kommen wir noch zu drei anderen Spielern und dann haben wir eigentlich schon so unsere Fokusspieler auch für diese Saison durch. Wir haben noch Antoine Peake Jr., der spielt bei den Cincinnati Bearcats, ist mehr oder weniger so ein bisschen so eine Hybridposition, Linebacker und Safety, macht auch Sinn, ist 6 Fuß 1 groß, also ist jetzt nicht wirklich super groß gewachsen für einen Linebacker, wiegt aber trotzdem seine 220 Pfund, ist in dem Sinne auch ein bisschen schwerer als ein normaler Free Safety und ja, nimmt einfach diese Hybridrolle ein zwischen Linebacker und Safety, weil er eben ein bisschen zu klein eventuell ist für Linebacker, aber auf der anderen Seite wieder ein bisschen zu groß für einen normalen Safety und bringt halt diese gewisse Versatility, wie man so schön sagt, mit. Er kann halt sehr, sehr viele verschiedene Sachen spielen, ist sowohl im Run-Game oder in der Run-Defense effizient, als eben auch in der Coverage, was es natürlich für Coaches, gerade in der Offense, für generische Coaches schwer macht, auch einzuschätzen, wo Cincinnati ihn dann auch einsetzen wird. Ne? Die können ihn mal in der Cover 3 nach unten droppen lassen. Die können ihn aber auch einfach mal in der Cover 2 als normalen Safety spielen lassen. Die können ihn aber auch einfach mal als Will oder als Mike Linebacker in der normalen 4-3 starten lassen. Und das macht natürlich auch gerade, weil er so gut ist, für gegnerische Offenses wirklich auch schwer, ihn einzuschätzen. Ich sage auch immer so ein bisschen, erinnerte mich, wenn ihn der eine oder andere noch kennt, an Simmons. Das war damals, hieß er Isaiah Simmons? Ich denke ja mit Vornamen. Der war bei Clemson, war ja auch ein Top-Pick dann in der NFL, da das leider Gottes nicht wirklich so weit geschafft, aber im College war er einer so der besten Defense-Spieler und der konnte ja auch alles. Also der hat ja angefangen als Cornerback, hat dann irgendwann mal Safety gespielt, hat irgendwann mal Strong Safety gespielt, hat Linebacker gespielt und hat sogar Edge gespielt und war ein Rusher. Also auch so ein Typ, der sehr, sehr viel verschiedene Positionen gespielt hat. Der es aber natürlich auch seinen Defense-Coaches dann einfach macht, ihn überall einsetzen zu können und gerade in der Defense, ich spiele zum Beispiel auch selber in der Defense, ich weiß, wie es ist, ist es auch gerade für Coaches unfassbar angenehm und schön, wenn sie einen Spieler haben, den sie auf verschiedenen Positionen einsetzen können. Dann haben wir noch Tony Rogers, ist ein Linebacker bei Penn State. Ja, im Endeffekt hat er schon in 2025 gestartet, hat sich dann aber leider sein Kreuzband gerissen, ist jetzt wieder komplett fit und wird auf jeden Fall als einer der besten Linebacker im Lande gehandelt, werden wir sehen und viele sagen gerade auch unter dem neuen Headcoach jetzt bei Penn State gab es ja auch ein bisschen Rebuild, ne? Jetzt ist Matt Campbell da, dass die da nochmal komplett neu aufbauen können, hat auch eine gute Size, 6 Fuß 2 groß, 236 Pfund schwer. Und ja, ist auf jeden Fall jemand, der, wenn er sich nicht verletzt, definitiv eine Breakout-Season haben wird. Und last but not least, den haben wir auch schon letztes Jahr das eine oder andere Mal gehört, ist für mich ein unfassbar starker Receiver, ist Deuce Robinson von der Florida State University. Seine College-Karriere hat er bei USC begonnen, dann ist er im Transfer-Portal gelandet, kam dann zu der Florida State University in der letzten Season. Und ja, hat sofort eigentlich einen Impact auf die Seminoles gehabt, hat letzte Season 1081 Receiving Yards gehabt und 6 Touchdowns auf gerade mal 56 Catches, was echt schon herausragend ist. Und ja, definitiv hätte er auch dieses Jahr schon zum NFL-Draft gekonnt, hat aber gesagt, nee, er will nochmal eine Season bei Florida State spielen, was natürlich für Florida State auch sehr, sehr gut ist und gerade für seinen Coach Mike Norvell nochmal wirklich so einen erfahrenen Receiver Wideout zu haben. Ja, im Endeffekt, Juice Robinson ist so ein Receiver. Die Florida State Universität hat immer wieder sehr, sehr groß gewachsene Receiver und ich glaube, Juice Robinson passt halt auch perfekt rein. Der ist 6 Fuß 6 groß und wiegt 230 Pfund, also ist wirklich ein ganz schöner Koloss auf der Wide-Receiver-Position, macht es aber auch für einen Cornerback super einfach, jemanden so in seinem Team zu haben. Meistens sind die Cornerbacks in der Hinsicht absolut undersized und da einfach mal in dieses One-on-One zu gehen, da ist die Chance in der Regel bei 50-50. Ich würde sagen, bei Juice Robinson ist die Chance, dass er den Catch macht, 95% und für den Cornerback leider Gottes nur 5%. Kann ziemlich frustrierend sein, gegen so jemanden zu spielen. Also ich bin gespannt, vor allem auch, wie er dann harmoniert mit Ashton Daniels, der ja von Auburn kommt, der jetzt der etatmäßige Starting Quarterback bei Florida State sein wird. Wenn die sich gut einspielen, wenn die gute Zusammenarbeit geleistet haben und sich gut darauf vorbereitet haben jetzt in der Offseason, kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr gut harmonieren wird und dass auch gerade die Florida State Universität von so einem Duo wieder ja, profitieren wird, auch in, ne, gerade in Bezug vielleicht auch, wie schaut es aus, College Football Playoffs und Co. Und ja, im Endeffekt, damit komme ich schon langsam auch zum Ende. Ich denke, wir haben eine ganz gute, ein ganz gutes Roundup gehabt, so ein bisschen was passiert ist. Ihr seid wieder informiert, so wie sind die Teams einzuordnen. Was können wir erwarten dieses Jahr? Und ja, im Endeffekt die wichtigste Information, gerade auch für alle deutschen oder europäischen Fußballfans, wo kann ich dieses Jahr eigentlich wieder College Football gucken? Es gibt wieder zwei Optionen, ihr wisst es. YouTube hat ganz, ganz viele Livestreams tatsächlich von verschiedenen Accounts. Und solltet ihr auch meinen Livestream verpassen, weil ja auch viele Spiele gerade eben dann auch zu späterer Stunde am Wochenende stattfinden, könnt ihr die Spiele immer auf Zusammenfassungen schauen. Geht dementsprechend einfach auf die Kanäle von Fox, von ESPN, von ABC und Co. Da könnt ihr euch die Spiele immer reinziehen. Auf der anderen Seite, auch wichtig zu sagen, wird dieses Jahr auch wieder so sein, dass ganz, ganz viele Spiele auf DAZN übertragen werden. Bedeutet für euch, ihr müsst euch im Endeffekt eigentlich nur einen DAZN-Account machen, auch so wie letztes Jahr. DAZN hat nämlich wieder sich auch Rechte bei ESPN erkauft und darf dementsprechend sehr, sehr viele Spiele auch senden. Und das Geile eben bei DAZN ist ja, dass diese College-Football-Spiele auch wirklich kostenlos verfügbar sind. Das heißt, ihr macht euch einfach einen Account, nur ein Account, ihr müsst kein Paket aussuchen, erstellt euch einfach nur ein Login und dann könnt ihr auch jetzt schon mal vorab gucken, welche Spiele, also ich habe hier gerade auch meine App offen auf dem Handy, welche Spiele auch verfügbar sein werden, zum Beispiel für den nächsten Spieltag. Der erste Spieltag wird der 29. August sein. Das erste Spiel wird wieder in Dublin stattfinden. Ich bin leider dieses Jahr nicht dabei, weil ich da leider woanders im Urlaub bin. Aber das erste Spiel wird quasi wieder North Carolina sein gegen TCU in Dublin. Das wird auf jeden Fall übertragen, sehe ich gerade. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich sage, ist definitiv sehenswert. Gerade eben auch, weil es in Dublin ist. Ich finde das Stadion ziemlich sick. Richtig coole Sache. Dann ein Spiel, was man auf jeden Fall auch sich anschauen könnte, meiner Meinung nach, wäre am 29. August um 21:30 Uhr. Also wichtig für euch noch: Dublin fängt um 18 Uhr an am 29. August. Um 21:30 Uhr könnte man sich Virginia gegen NC State angucken, beziehungsweise um 21 Uhr San Jose State gegen USC. Einfach USC, weil es ein geiles Team ist und weil sie in der großen Conference spielen. Und was vielleicht auch ein Hingucker werden könnte, ist tatsächlich am 30. August um 1 Uhr nachts Hawaii gegen Stanford. Auch ein Spiel, wo ich sage, ist auf jeden Fall mal einen Look wert. Und ja, das wären erstmal, sag ich mal so, die Spiele, die das Wochenende in 2 Wochen quasi begleiten und danach mache ich ja logischerweise eh wieder eine Folge, so ein bisschen wie ist so der erste Spieltag in der College-Football-Saison gelaufen und dann natürlich auch Schedule und so weiter. Wie schaut es aus? Was sind die sehenswertesten Spiele dann natürlich auch an Spieltag 2? Und damit, ja, wäre ich soweit mal wieder mit der ersten Folge für diese College-Saison am Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so ganz übel, dass ich jetzt wirklich mal so ein bisschen Pause auch reingehauen habe, aber das musste sein. Und ja, in diesem Sinne, Grüße gehen raus an alle College-Boy-Fans da draußen und alle Football-Fans. Hat mich gefreut und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Schönes Wochenende euch allen noch da draußen und ich wünsche euch nur das Beste. Macht's gut. Ciao, ciao.